Wir sind in einer Predigtreihe und es geht seit Anfang des Jahres, hatten wir zuerst mal darüber nachgedacht, was bin ich denn jetzt? 2. Korinther 5, Vers 17 war, ich bin eine neue Kreatur, etwas Neues ist entstanden. Gott ist immer in der Lage, etwas Neues zu entstehen zu lassen und wir sind als neue Kreatur mit Aufgaben bestückt. Ein Botschafter, jemand, der von etwas quasi Repräsentant ist, wo es eigentlich hingeht, haben da verschiedene Aspekte uns angeschaut. Wir sind weitergegangen an dem Punkt, dass wenn Gott uns ruft als seine Botschafter, dann ruft er auch uns in eine Abgesondertheit, das heißt heilig zu sein, besonders gehalten, nicht beliebig, sondern für etwas ganz Spezielles, Besonderes. Und selbst wenn unser Leben das eigentlich gar nicht widerspiegelt, dass wir trotzdem in Gottes Augen Heilige sind, kostbar sind. Und dann haben wir uns angeschaut, was es, was Glaube ist. Und Glaube, der nicht gelebt ist, ist tote Religion. Und wir gehen weiter in das, wir wissen, dass Gott uns Verheißung gegeben hat. Ich habe das letztes Mal nicht ausdrücklich gesagt, aber soweit ich das von Theologen rausgefunden habe, gibt es in der Bibel ungefähr 20.000 Verheißungen und die dürfen wir für uns, wenn wir Kinder Gottes sind, annehmen und da sind verschiedene Verheißungen, die auch für uns echt interessant und wichtig sind, dass es heißt, aber in der Schrift heißt es, dass wir Gottes Verheißungen empfangen können, indem wir an Jesus Christus glauben. Ich hatte letztes Mal 3 verschiedene Verheißungen angesprochen. Es war einmal das Geschenk der Weisheit, zweitens das Geschenk der Versorgung und drittens das Geschenk der Bewahrung. Und dass wir diese Dinge ergreifen dürfen, stellvertretend. Und heute geht es weiter. Und zwar ist das Thema heute, ich bin mit Christus gekreuzigt und gestorben. Ich bin eine neue Schöpfung durch den Glauben an Jesus Christus. In Christus hat sich Gottes Sicht über mich radikal verändert. Jemand erklärte das mal so, er hat gesagt, wie kann man das denn erklären? Da ist doch, wenn ich mich eigentlich ganz normal angucke, dann sehe ich doch einen Sünder, einen, der versagt, der scheitert, der echt Mist gebaut hat. Und was passiert, wenn wir an Jesus Christus glauben? Was passiert da nämlich mit Gott in dem Moment? Noch nicht mal so sehr, was passiert mit uns, sondern was passiert in dem Moment mit Gott? Wie sieht uns auf einmal Gott? Das ist wie wenn Gott sich eine Brille aufzieht, eine rosa Brille, dass eigentlich diese Brille ist Jesus. Und wenn Gott uns durch Jesus anblickt, dann sieht der, also manche Menschen, anscheinend Männer, wünschen sich so Brillen, wo sie andere nackt sehen. Bei Gott ist es so, der hat eine Brille auf, wo er den Menschen kostbar, perfekt und wunderschön sieht. So eine Brille zieht in dem Moment Gott auf, wenn wir an Jesus glauben. Ist es nicht cool? Da können wir sagen, was für ein Zeug hat denn Gott geraucht, dass er uns so schön sieht? Oder was der raucht, das möchte ich auch haben. Aber was für eine Perspektive, dass im ersten Moment, selbst wenn wir immer noch eine Menschen sind, die mit Scheitern zu tun haben, sieht Gott uns aus einer ganz anderen Realität. Ich, ein hoffnungsloser und verlorener Sünder, bin jetzt ein geretteter Heiliger. Also das bringt mich zum Jubeln. Ich lebe in und durch Christus und habe das Privileg, Gottes Zusagen in meinem Leben zu erfahren. Und es ist ein radikaler Wechsel dadurch geschehen. Aber wie konnte es also dazu kommen? Paulus erklärt das in seinem Brief an die Galater so, in Galater 2, Vers 20 heißt es, ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Hey, die gute Nachricht ist, Jesus starb also für mich, an meiner Stelle. Und mit diesem Glauben kann ich mein tägliches Leben bestreiten. Aber es kommt noch mehr. Er starb nicht nur für mich und ich kann seinen stellvertretenden Tod annehmen. Das neue Leben in Christus hat noch eine weitere Dimension, die wir vielleicht mit unserem Verstand kaum nachvollziehen können, aber geistlich erkennen und leben dürfen. Galater 2, Vers 19 heißt es nämlich, durch das Gesetz werde ich verurteilt. Gesetze, du überschreitest es, kommt Verurteilung. Durch das Gesetz werde ich verurteilt, weil ich es nicht erfüllen kann. Aber ich bin mit Christus gekreuzigt, sodass ich jetzt nicht mehr unter dem Gesetz stehe, sondern für Gott lebe. Jesus ist nicht nur für uns gestorben, als an unserer Stelle gekreuzigt, sondern wir sind mit ihm gekreuzigt. Aber ich war doch gar nicht dabei auf Golgatha und du auch nicht. Auch Paulus war an Golgatha vermutlich nicht dabei. Oder hing etwa Paulus neben Jesus? Nein, nicht in der sichtbaren Welt. Jesus starb allein am Kreuz. Gut, links und rechts die zwei Verbrecher. Der eine hat die Gnade nicht angenommen, der andere hat sie ergriffen, konnte keine guten Taten machen, aber es war so eine, er war so überführt von seiner eigenen sündigen Vergangenheit und hat die Bitte ausgesprochen: Jesus, gibt's da eine Möglichkeit, dass du an mich denkst? Das hat die Jutta damit gemeint, als wir uns bekehrt haben, als wir umgekehrt sind, als wir unseren Fokus nämlich nicht mehr auf beliebige Dinge gelegt haben, sondern allein auf Jesus. Jesus starb also allein am Kreuz. Dennoch spricht Paulus davon, dass er auch und letztlich auch alle, die an Jesus glauben, mit ihm gekreuzigt sind. Und die Frage ist, wie sollen wir denn das verstehen? Was bedeutet es? Mit den anderen Aussagen Paulus zusammen erkennen wir, unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht, Römer 6, Vers 6, unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Jetzt sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. So sagt es Römer 6, Vers 6. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Also, wenn ich nicht ein Freiwilliger, sondern ein Gefangener oder ein Sklave bin, heißt es, es gibt jemand, der ist mein Meister, der ist mein Herr. Und in diesem Fall nennt sich dieser Herr die Sünde. Und die Sünde hat von mir Besitz ergriffen und die hat Anspruch und Anrecht an mir. Mein früheres Leben ist dort am Kreuz mit Jesus. Ich werde es nachher besser erklären noch. Mein früheres Leben ist dort am Kreuz mit Jesus gekreuzigt worden. Und das bringt uns zu 2. Korinther 5, Vers 17, der so über den ganzen Predigten, die ich jetzt in diesem Jahr schon gehalten habe, steht, wo Paulus erklärt, dass wir ein neues Leben in Christus haben. Das Alte ist vergangen, da mein altes, früheres Leben am Kreuz mit Jesus gestorben ist. Dieser Tod hat ein Ziel. Mit meinem früheren Leben herrschte also die Sünde. Und jetzt hat die Sünde die Macht an mir verloren. Wenn damals in der Antike ein Sklave starb, was blieb dem Sklavenbesitzer denn? Was hatte er noch von dem Sklaven? Wer weiß es? Ein Leichnam, der war nichts wert. Für nichts. Wenn einem Sklavenbesitzer, der Sklave nur so lange lebendig war, hatte er auf Verfügungsrecht über ihn. Er konnte ihm sagen, was er zu tun hat und was nicht. Aber in dem Moment, wo dieser Sklave stirbt, passiert Folgendes. Der Herr hat, das bringt dem nichts mehr. Da ist kein Zugang mehr. Es gibt keine Direktive, die er mehr aussprechen kann. Drum ist diese Erkenntnis auch so wichtig, dass wir wissen, dass nicht nur Jesus am Kreuz für mich gestorben ist, sondern ich mit ihm stellvertretend. Und in dem Moment können wir quasi aus dieser Verbindung heraustreten und sagen, Sünde, nee, Moment mal, du hast gar keine Anrechte mehr an mir. Du hast keine Rechte mehr an mir. Jeder Banker versteht das ganz gut, dass du weißt, hochverschuldete Menschen sind dann, wenn sie sterben, für die Bank wertlos, nutzlos. Und wenn dann die Kinder so schlau sind und das Erbe nicht annehmen, also die Schulden, dann hat die Bank gelöst, wenn sie keine Sicherheiten, Garantien oder sonst was. Nur solange der Mensch lebt, sind die Schulden Bestandteil. Nicht selten springen deswegen irgendwelche Leute, die keine Perspektive mehr haben, aus irgendwelchen Fenstern raus, wo man sagen muss, nein, das müsstest du gar nicht. Müsstest du nicht. Nicht wegen Geldschulden. Aber geistlich passiert hier etwas, dass wir durch Jesus dieses mitgestorben sind und sagen, Stopp, Sünde, ich bin dir gestorben. Keine Anrechte mehr. Verbindung gekappt. Das geschah geistlich gesehen auch bei uns, als wir angefangen haben, an Jesus zu glauben. Paulus schreibt es so in Galater 5, Vers 24, diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Und Paulus sagt es so in 1. Petrus, Petrus sagt es so in 1. Petrus 2, Vers 24, an seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Hier stützt sich Petrus auf Jesaja 53. Vom Verstand können wir das nicht begreifen. Aber es ist eine geistliche Wahrheit, die wir im Glauben annehmen und leben dürfen. Das neue Leben in Christus bedeutet, dass wir mit Christus gekreuzigt wurden. Meine Leidenschaften, meine Begierden, meine Sünden wurden dort mitgekreuzigt. Die Sklaverei der Sünde ist vorbei. Was für eine Entlastung. Was für eine Entlastung. Wenn ich also mit Christus gekreuzigt bin, dann ist es auch so, dass ich mit Christus gestorben bin. Und das wird jetzt eine ganz tricky Wortspiel, da müsst ihr jetzt aufpassen. Das ist nämlich jetzt echt spannend. Und das zur später Abendstunde, ins Dunkel ist, Sandmännchen schon gelaufen ist, seid ihr dann hoffentlich noch dabei. Und zwar, Paulus schreibt in Römer 6, Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir mit Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Gehen wir auf das erste Bild kurz, Günther. Das erste Bild, ich fand das so genial. Ich hoffe, ihr seht es alle. Also du musst bei uns bei der Taufe nicht so ein Holzkreuz tragen, das sehen so raus. Aber was so für ein tolles Bild da eigentlich ist. Leute, wenn dein nächster Schritt, den du vor dir herschiebst, die Taufe ist, du bist schon gläubig worden an Jesus, du sagst, ich gehöre zu ihm, ich bin Kind Gottes, dann mach das sichtbar. Und dann wirst du auch da bei Römer 3 das wirklich so ergreifen können, sagen, Ich bin mit Christus gestorben, als ich auf seinen Namen getauft wurde. Und in Vers 8 heißt es, und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wusstest du, um zu leben, musst du sterben? Jesus vergleicht das bei einem Samenkorn ganz einfach. Um zu leben und Frucht zu bringen, muss es in die Erde und sterben. Erst dann kann es Frucht bringen. Wer tot ist, ist tot. Es ist eine ziemlich einfache Gleichung. Dennoch fällt es uns schwer, dies ins Geistliche zu übertragen und anzuerkennen. Wenn die Bibel uns sagt, dass wir mit Christus gestorben sind, seit wir mit ihm leben, merkt ihr das Wortspiel, ist also nur die Frage, wie viel altes Leben ist dann noch da? Wenn wir mit Christus gestorben sind, seit wir mit ihm leben, wie viel altes Leben ist denn eigentlich noch da? Nix. Null. Kannst nicht noch ein bisschen altes Leben haben. Also zumindest ist es formal für Gestorbene. Wer gestorben und begraben ist, wie viel guckt denn noch raus? Weißt du, wie viel ist da noch da? Nix mehr. Es ist beerdigt. Es ist nichts mehr da. Null, zero, nothing. Um es im Denglisch zu sagen. Nothing. Sag mal nothing. So. Aber was ist denn gestorben? Offensichtlich kann ich ja nach der Entscheidung mit für Jesus mein Leben, also nach der Entscheidung mit Jesus, mein Leben trotzdem relativ normal weiterleben. Könnt ihr euch noch erinnern? Auch bei Adam und Eva damals. Sie hatten das Leben von Gott in sich. Er hatte sein Leben in sie hineingehaucht. Da kam das Ruach. Auf einmal wurden das lebendige Menschen. In sie wurde Zoe hineingehaucht. Zoe bedeutet Leben, wie es nur Gott geben kann. Darum fanden wir das ein toller Name. Und weil er wussten sie, oder sie wussten, dass sie sterben werden, wenn sie vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen werden, weil es so von Gott vorausgesagt wurde. Wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Kann man nachlesen, 1. Mose 2, 16, 17, habe ich jetzt nicht als Folie. Und genau das geschah auch. Sie haben zwar körperlich weitergelebt, und dann können ja manche sagen, haha, ist ja nichts passiert. Ist ja nichts passiert. Und wie oft denken Leute, stell dir vor, du kriegst so, du siehst so, in manchen Kriegsgebietsländern leiden die heute noch, gerade in Afrika, von manchen Bürgerkriegsszenarien, weil da gibt's denn so Begrenzungen, wo es heißt, bitte nicht weiter, das ist tödlich. Und spielende Kinder gehen da rein, sagen so 5, 10, 20, 100 Meter, sagen, wieso passiert doch eigentlich nichts? Es passiert doch nichts. Guck mal, es passiert doch nichts. Und auf einmal, wumm, Mine, bumm, Beine weggerissen oder sonstiges. Aber die Grenzüberschreitung passiert doch scheinbar nichts. Und genau das geschah. Sie haben zwar körperlich weitergelebt, aber ihre Verbindung zu Gott starb. Ihr menschlicher Geist war nicht mehr in Verbindung mit dem Geiste Gottes. Und dieser Zustand der Trennung wurde als Erbe an jede Generation weitergegeben. Seit Adam und Eva und seit sie da geistlich Abgestorbene waren, diese Verbindung zu Gott gekappt war, wurde dieser elende Zustand an jede Generation weitergegeben. Und seitdem sind die Menschen in dieser Sehnsucht, und es gab so Tropfen der Gnade, hier und da waren Menschen, auf die es hieß, dass der Geist Gottes kam, aber das waren nicht die vielen, das waren wenige. Und die Menschen sehnten sich danach, wie kommen wir wieder in diese Verbindung zu Gott? Und erst durch Jesus am Kreuz, als er ausgerufen hat, es ist vollbracht, war die Verbindung für alle Menschen wieder da. Wow. Alle Menschen werden ohne Verbindung zu Gott geboren. Und Gott nennt das, was wir quasi vorher leben. Wir existieren zwar vorher, aber das ist, nennt Gott im eigentlichen Sinne nicht Leben. Menschen, die nicht in diese göttliche Verbindung und in dieses göttliche Wiedergeboren hineinkommen, sind vor Gott wie tote Menschen. Das sind Zombies. Lebende Tote, die umher erinnern, eigentlich gar nicht wissen, warum sie leben und was sie eigentlich sollen. Und es werden nur die Grundbedürfnisse gestillt. Und er spricht davon, dass wir tot sind, auch wenn wir körperlich leben. Wenn wir also in Römer 6 lesen, dass wir gestorben sind, dann bezieht sich der Tod auf das tote Leben. Ganz schön tricky, hä? Also, du wirst geboren. Du existierst nur. Das ist ein totes Leben. Und was musst du diesem toten Leben? Dem musst du sterben, damit du in ein, wie so ein Samenkorn, und dann kommt das Wasser und dann schießt die Wurzel rein und dann auf einmal passiert, das Leben geschieht. Offensichtlich haut es nur mich vom Hocker. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Habe letzte Woche in Dieburg am Sonntag gepredigt und habe gesagt, also wenn mich da irgendwas packt und ich davon begeistert bin, wisst ihr, was die in Babenhausen machen? Die springen auf und die drehen sich im Kreis und die jubeln. Und jetzt muss ich dann beim nächsten Mal denen sagen, also seitdem klappt es nicht mehr. Oder lasst ihr euch mit entzünden. Also, damit dein totes Leben, das von abgeschnitten von Gott ist, nicht mehr Macht über dich hat, musst du diesem toten Leben sterben, um zu einem echten Leben durch Jesus durchzudringen. Und das geht nur durch Jesus. Es bedeutet, dass wir wieder Zugang zu Gott bekommen und Gott, Paulus nennt es ja eine neue Schöpfung dann. Zu dieser Beziehung gehört auch, dass wir unsere Bedürfnisse von Gott gestillt bekommen. Wir Menschen sehnen uns nach, ihr könnt mich korrigieren, nach Liebe. Wir sehnen uns nach Anerkennung. Wir sehnen uns nach Bedeutung. Wir sehnen uns nach Sicherheit und wir sehnen uns nach Wert. Gewichtung kann unterschiedlich sein. Menschen, die geistlich tot sind, versuchen diese Bedürfnisse zu stillen mit Geld, mit Macht, mit beruflichem Erfolg, mit Hobbys und mit vielem anderem. Es sind oft nur menschliche Versuche, diese Bedürfnisse, die Gott in uns gelegt hat, zu stillen. Aber ohne Jesus werden wir keine wirkliche Tiefe und echte Befriedigung erleben. Das kann nur Gott, unser Schöpfer. Und deswegen ist der Tod des alten Lebens so wichtig und als Wahrheit anzuerkennen, weil das Alte ohne Gott war, aber durch mein mit ihm gekreuzigt sein und mit Jesus sein, schneide ich die alte Verbindung zum sündigen Menschen ab und werde zu der geistlichen Verbindung mit Gott befähigt. Ich kann in der Gerechtigkeit Gottes leben, ein neues Leben anfangen. Und jetzt bist du vielleicht so an dem Punkt, wo du sagst, das klingt echt toll und irgendwie auch ermutigend. Schön wär's, aber. Und mit dem Aber stellen wir nämlich manch eine Frage nach der ganz praktischen Auswirkung dieser Wahrheit. Was bringt mir das hier eigentlich? Wenn das wahr ist, wie kommt es dann, dass ich die Leidenschaften, Begierden und auch die Sünde immer noch in meinem Leben als Christ habe? Manchmal echt egoistisch, meinen eigenen Vorteil suche, andere übervorteile, mich aufregt, wenn ich an der Ampel, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt oder mir Menschen blöd kommen oder mich verletzen oder nicht entsprechend sehen. Es hat doch wenig Auswirkungen in meinem Leben, ganz praktisch. Klingt toll. Danke für den geistlichen Zusammenhang. Aber was macht es denn mit mir? Ja, das ist echt eine berechtigte Frage, Gegenfrage. Ist die Grundlage deines Glaubens oder die Grundlage unseres Glaubens und unserer Nachfolge, ist es die Erfahrung, die ich tagtäglich mache, oder ist es das Wort Gottes? Worauf stützen wir uns? Was ist für uns Wahrheit? Glaube, ist es die Erfahrung oder ist es Gottes Wort? Ich sage euch, Glaube orientiert sich an Gottes Wort. Gottes Wort ist Wahrheit. Und sehe ich das Wort Gottes oder meine Erfahrung ist, was, wem gebe ich mehr Gewicht, wo lege ich meinen Fokus drauf? Ich habe echt zwei Möglichkeiten. Erstens, ich kann die Wahrheit meiner Erfahrung anpassen und dann ist etwas mit Gottes Wort nicht richtig. Oder ich kann meine Erfahrung hinterfragen, sagen, okay, so ist es, das sehe ich, verstehe auch, dass da habe ich ein gewisses Scheitern. Aber weil Gottes Wort aber auf jeden Fall wahr und richtig ist, tue ich meine Erfahrung an Gottes Wort messen und nicht Gottes Wort an meiner Erfahrung. Da, wo wir anfangen, das ist nämlich eine Glaubensentscheidung. Und da, wo wir anfangen, Gottes Wort zu ehren und zu glauben, werden wir erleben, wie die Wahrheit aus Gottes Wort unser Leben so prägt und verändert, dass Gottes Wort und meine Erfahrung immer mehr in Übereinstimmung kommen. Deswegen ist ja auch Christsein ein Prozess eines von, mein Problem ist groß und Gott ist klein, mein Problem ist groß und Gott ist klein, mein Problem ist am kleiner werden, weil ich stelle fest, Gott ist groß, mein Problem ist klein, weil Gott ist groß. Merkt ihr, das ist ein Prozess und dass wir nicht schon gleich von Anfang an so, bing, jetzt bin ich Christ, jetzt habe ich ein geheiligtes Leben, alles läuft gut, mir macht es überhaupt nichts mehr aus, wenn mich Leute, sondern wir sind in einem Prozess. Frage ist, was ist, und genau, wir sehen, Nachfolge bedeutet auch, dass wir in der Spannung zwischen Gottes Wort und unserer Erfahrung leben. Und so wird Jesus lebendig in mir, in meinem Leben, in Jesus Christus gelebt, wenn ich in dieser Spannung mich immer wieder neu reflektiere und sage, okay, so habe ich es erlebt, lasse ich Gottes Wort als wahr gelten oder sage, nee, meine Erfahrung, die ist es. Was ist dein nächster Schritt? Glaubst du, dass du deinen eigenen Leidenschaften gestorben bist? Oder gibst du denen immer wieder neu nach? Wie so eine Sucht, wo Menschen sagen, ja, das ist aber, was mir lieb geworden ist, das möchte ich nicht lassen. Wie siehst du dein Leben wie siehst du dein Leben als ein von der Herrschaft der Sünde befreites? Wann hast du das letzte Mal konkret gespürt, dass dein altes Leben tot ist? Und wo suchst du die Erfüllung deiner Bedürfnisse?